WDR 5. Diesseits von Eden. Mit Theo Dierkes.
Guten Morgen. Ich stelle fest, wir haben wieder einmal ein Ende der Welt überstanden.
Lehnen Sie sich getrost zurück, entspannen Sie Ihren Geist, es gibt außer ein paar Engeln nichts zu befürchten. Da kommt ein Kind. Da kommt ein Säugling auf unsere Welt. Ganz allein. Keine Zwillinge oder Drillinge.
Ich frage mich, war das eigentlich schon mal anders? Ist jemals eine Untergangsfantasie eingetroffen?
Recht unkomplizierte Schwangerschaft, wenn man nun mal von der geheimnisvollen Entstehung dieser Schwangerschaft absieht, wo dann schließlich durch Traumeinwirkung die soziale Vaterschaft gesichert worden ist. Also, keine Angst.
Es ist nie was passiert. Nicht mal bei der ersten und nicht bei der zweiten Jahrtausendwende. Warum also gibt es immer noch Leute, die sich da Sorgen machen vor dem Weltuntergang?
Da kommt das Kind. In unsere Welt. Hausgeburt. Genauer gesagt, spontane Stallgeburt. Ohne Schmerzmittel für die Gebärende. Auf dem Lande. Eben nicht zu Hause. Migrationshintergrund.
Auf jeden Fall, wir werden auch das Ende der Adventszeit überstehen und Weihnachten.
Geduldet. Hartz IV. Ohne Hartz IV. Stall ohne Wohngeld. Beide Eltern ohne Abitur. Ohne Auto. Ohne Jobticket. Dafür einen Esel. Das ja, ein Esel ist da.
Und das Ende des Jahres werden wir auch überstehen und hoffentlich auch das Ende des alten WDR5-Programmplans. Diesseits von Eden, heute nochmal um 8.20 Uhr. Natürlich schauen wir auf Weihnachten, aber mal auf der Südhalbkugel, so ohne Schnee und ohne Dunkel. Wir berichten von politischen Krippen und suchen musikalisch den Unterschied zwischen Advent und Weihnachten. Außerdem nehmen wir noch zwei Dinge genau unter die Lupe. Eins der bestverkauften Bücher dieses Weihnachtsgeschäfts, das neue Jesusbuch des Papstes und die drei Präseskandidaten der evangelischen Kirche im Rheinland. Zuerst aber das. Wir wollen wissen, ist Gott nun ein Er oder ein Es? Gott ist Gott. Das hat einst der berühmte Schweizer Theologe Karl Barth festgestellt. Dem war und ist theologisch gesehen nichts hinzuzufügen. Es wurde aber und wird ständig etwas hinzugefügt und leider nicht nur von Theologen. Gott ist tot, hieß es einst. Gott ist groß, sagen andere. Und nun kommt Christina Schröder, unsere Bundesfamilienministerin, und sagt, Gott ist das. Ja, was denn? Wolfgang Mayer weiß es auch nicht.
Ach Gott, ich weiß nur, jetzt geht es wieder los. So wie damals, als die erste Ausgabe der sogenannten Bibel in gerechter Sprache auf den Markt kam. Da ging es plötzlich um Jünger und Jüngerinnen oder Apostel und Apostelinnen, Gott und Göttinnen und so weiter. Bruder und Schwesterinnen sowieso, ganz werkgetreu übrigens schon, Martin Luther sprach von Mann und Männin, hebräisch Ish und Isha. Also, die Bibel in gerechter Sprache, eine Art gewaltfrei von kriegsblinden Weisen, unter Wasser mundgeklöppelte, politisch korrekte Neuinterpretation der Heiligen Schrift. Ihr seid die Selzin der Erde. Was Spaß gemacht hat an dieser Bibel in gerechter Sprache, die Aufregung der anderen. Und da musste dann die evangelische Medienpäpstin und heutige Lutherbotschafterin Margot Käßmann von der Kanzel verkünden, fürchtet euch nicht, in der Bibel geht es tatsächlich um den Mann und um die Frau. Naja, und jetzt Christina Schröder. Man darf auch das Gott sagen. Sie kenne die Grundrechenarten der Religion nicht, schimpft sofort ein Vatikanberater. Die Äußerungen zeugten von einem erschreckenden religiösen Analphabetismus. Erschreckend ist eigentlich, dass Kleriker systematisch schweigen, wenn es zum Beispiel um sexualisierte männliche Gewalt geht, sich aber furchtbar aufregen, wenn ihr Gott entmannt wird. Aber das nur nebenbei, darum geht es hier gar nicht. Frau Schröder bekam ja durchaus auch Rückendeckung und diesmal musste dafür nicht einmal Margot Käßmann herhalten oder Frau halten. Also, Mann, Frau darf auch das Gott sagen. Abgesehen davon, dass Mann, Frau sowieso sagen darf, was Mann, Frau will, solange es die Wahrheit ist und niemanden beleidigt. Abgesehen davon also hat Christina Schröder recht. Ich denke an Gott, also existiert Gott, weil Gott mich diesen Gedanken denken lässt. Mit diesem Gottesbeweis kriegt Mann, Frau es bekanntlich mit Mühe hin, eben die Existenz Gottes zu beweisen. Gott sei Dank. Aber das Geschlecht ist damit noch lange nicht ermittelt. Gott ist Gott, sagt Karl Barth, und falls das den Katholiken nicht reicht, der Papst sagt es auch. Gott ist weder Mann noch Frau. Also, ach Gott, eben doch, das Gott. Danke, Christina Schröder. Und das Vaterunser dichten wir einfach um.
Eine Glosse von Wolfgang Mayer für Diesseits von Eden. Haben wir das also schon mal geklärt, dann können wir ja weitermachen. Eine Weihnachtskrippe kann politisch sein, eine Botschaft haben. Der heilige Franz von Assisi hat die Krippe erfunden, um die Weihnachtsgeschichte etwas greifbarer zu machen. In den Jahrhunderten seitdem hat diese Tradition manche Abwandlung erlebt. Das Christkind wechselte mancherorts die Hautfarbe. Ochs und Esel, Schafe, Kamele und manchmal auch Hunde sind dazugekommen. Krippen versuchen ganz oft einen Brückenschlag in die Gegenwart und in das Land des Betrachters. Und das macht zum Beispiel auch die Gemeinde in der Kölner Kirche St. Maria in Lüßkirchen, eine kleine romanische Schifferkirche in der Altstadt nahe dem Rhein. Die Krippe dort wird Milieukrippe genannt und deswegen gibt's darauf urkölnische und zugereiste Gestalten. Es ist ja noch nicht Weihnachten, deswegen kommt das Christkind erst übermorgen. Da ist aber schon ein Roma-Mädchen. Brigitte Jünger hat die Krippe besucht, mit einem der Macher und mit Besuchern gesprochen.
Da sehe ich ganz viele Menschen und da ein Esel und dann ganz viele Häuser und da ist noch ein Wirtshaus.
Ja, es sind Häuser, die so im Stil von, weiß ich wann, erbaut sind. Pflastersteine, die Straßen mit Pflastersteinen gelegt. Ja, in dem, was dann demnächst der Stall von Bethlehem sein wird, sitzt der Junkie mit einem Stern in der Hand und einer Rose.
Ja, und steht hier was mit Asylantrag, dass man in 48 Stunden einen Asylantrag stellen kann.
In der Milieukrippe in St. Maria in Lüßkirchen findet das Weihnachtsgeschehen mitten in Köln statt. Das Altstadtviertel rund um die Kirche mit seinen Gassen und Plätzen ist als hölzerner Nachbau im südlichen Seitenschiff der Basilika zu sehen. Die verschiedenen Figuren erhalten an jedem Adventssonntag eine neue Anordnung. Neben den biblischen Personen sind dort einfache Leute zu finden, wie der Junkie, eine Prostituierte oder die im letzten Jahr verstorbene Küsterin der Kirche. Maria und Josef haben sich vorerst in die Schlange der Asylbewerber eingereiht, die der römische Schreiber notiert.
Ja, erstmal die Volkszählung, also die Zählung der Leute, und die werden ausgewiesen, ja, und werden abgeschoben sozusagen, ne? Und hier, das sind auch eine ganze Reihe von diesen, sind die Roma zu sehen an der Wand, in den Fotos da. Ich weiß nicht, hinter Gittern wahrscheinlich als Obdachlose oder so oder nur vorübergehend Geduldete.
Die Sinti und Roma werden in der Krippe außerdem von dem Roma-Mädchen Krina vertreten, einer neuen Figur in knallroter Seidenbluse und Faltenrock, die gerade erst hinzugefügt wurde. Benjamin Marx, der die Krippe seit 1996 betreut, hatte die Idee dazu.
In diesem Jahr geht es speziell um die Armutsflüchtlinge aus Osteuropa, die immer wieder verstärkt in den Westen kommen und hier in der politischen Diskussion dann solche Themen aufgeworfen haben wie Schnellverfahren, ein Asylschnellverfahren mit 48 Stunden. Man hat das Gefühl, dass eben die Armutsflüchtlinge bekämpft werden soll und nicht die große Armut der Menschen in ihren europäischen Heimatländern, also die Fluchtgründe.
Benjamin Marx ist Immobilienmanager bei der kircheneigenen Aachener Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft. Er hat in Berlin-Neukölln in der Harzer Straße ein sogenanntes Roma-Haus renoviert und ist mit den Problemen, die die Sinti und Roma in ihren Heimatländern haben, bestens vertraut.
Also sie haben kaum Zugang zum Bildungswesen und sie haben kaum Zugang zum Gesundheitswesen. In Mazedonien und Bulgarien gibt es ganze Roma-Gruppen, die in keiner Form melderechtlich erfasst sind. Sie haben weder Pässe noch sonst was. Sie vegetieren auf Müllhalden, in Kellern, in Slums am Rande der Stadt und sie sind komplett ausgegrenzt.
Auch Romani Rose, der Vorsitzende des Zentralrates der Sinti und Roma in Deutschland, ist zur Einführung der neuen Krippenfigur nach Maria in Lüßkirchen gekommen.
Die Leute sind vollkommen ausgegrenzt. Sie werden für die schwierige wirtschaftliche Entwicklung in den Ländern verantwortlich gemacht. Sie bekommen eine Sündenbockfunktion. Und das hat eben in Europa eine lange Tradition. Antiziganismus und Antisemitismus reichen tief in die europäische Geschichte.
Etwa 12 Millionen Sinti und Roma leben in Europa. Wie lässt sich ihre Situation verbessern und was können wir dafür tun? Diese Fragen stellt die Krippe in Maria in Lüßkirchen indem sie die heutige Lebenssituation dieser Minderheit auf das Weihnachtsgeschehen bezieht. Matthias Schneck, der Pfarrer in St. Maria in Lüskirchen.
Und zu all dem, das wird man ja dann erst am Ende des Krippenbildes sehen, wenn dann das Engelchen da kommt und sagt, ich ist der Heiland geboren. Die manchmal sehr paradoxe Zusage, in dieser Realität ist die Gegenwart Gottes.
Kurt Holl vom ROM e.V. in Köln ist ebenfalls in die Kirche gekommen, um die neue Krippe zu sehen.
Ja, ich finde das spitze, dass eine Gemeinde hier in Köln sich entschließt, ein Roma-Mädchen, völlig selbstverständlich, in ihrer Gemeinde willkommen zu heißen. Das wünschen wir uns, dass das halt öfter so passiert, in den Schulen, ne, in den Stadtvierteln, in den Nachbarschaften, ne, dass Roma ganz selbstverständlich dabei sind, wie eben andere Menschen auch.
Brigitte Jünger war schon an der Krippe. Nun wird ja nicht jeder Gelegenheit haben, sich die Krippe in Köln anzuschauen. Das können Sie aber im Internet tun, und zwar unter www.krippe-online.de. www.krippe-online.de. In der Mitte der Krippe, na klar, da liegt das Jesuskind. Und es steht auch im Mittelpunkt der drei letzten Bücher des Papstes. Passend zur Jahreszeit hat Benedikt XVI., als Josef Ratzinger, sich mit der Kindheitsgeschichte Jesu befasst. Und, wie die beiden schon vorliegenden Teile, ist auch dieses Buch schon ein Verkaufsschlager. Der Herder Verlag hat mitgeteilt, alle 100.000 Bücher sind schon ausgeliefert, nachbestellen geht schon nicht mehr, aber in den Buchläden sollen noch viele Bücher vorhanden sein. Das Buch löst aber auch wissenschaftliche Diskussionen aus. Hajo Görz hat mit einem katholischen und mit einem evangelischen Bibelwissenschaftler darüber gesprochen.
Häufiger schreiben Autoren den Anfang erst am Ende. Wie jetzt der Theologe Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Zuvor hat er sich in zwei Bänden mit dem öffentlichen Auftreten, Sterben und der Auferstehung Jesu befasst. Jetzt wendet er sich den frühen Lebensjahren zu.
Es geht um die Kindheitsgeschichte. Der Papst orientiert sich an den Evangelien nach Lukas und Matthäus. Das sind die beiden einzigen Evangelien, in denen von der Geburt Jesu gesprochen wird.
Der katholische Neutestamentler Thomas Söding aus Bochum hat sich eingehender als andere mit den Jesusbänden des Papstes beschäftigt.
Es ist ein Kommentar zu den Weihnachtsevangelien nach Matthäus und Lukas. Es ist eine Art spirituelle Exegese, geistliche Schriftlesung mit theologischem Tiefgang. Er versucht einfach sozusagen den Spirit der Weihnachtsgeschichten nach Matthäus und Lukas zu erforschen. Und das macht er, indem er Jesus ins Licht des Alten Testaments stellt.
Die Evangelisten stellen selbst Bezüge zur Heiligen Schrift der Juden her. Sie zitieren passende Stellen genau oder auch abgewandelt, um das Leben Jesu als Geschichte des Messias darzustellen. Ratzinger legt besonderes Gewicht darauf, diese Zusammenhänge zwischen dem Ersten und dem Neuen Testament zu deuten. Das wird allgemein als Vorzug anerkannt. Kritischer wird gesehen, dass Benedikt das Geschehen um die Geburt Jesu als geschichtliche Tatsache behauptet.
Der Papst ist sicher, dass hier nicht letztendlich eine Ideengeschichte, sondern eine Realgeschichte geschrieben wird. Und dass die Mythen nicht der eigentliche historische Kern der Weihnachtsgeschichten sind, sondern dass die Mythen sozusagen eine Form bilden, in der dann dieser historische Kern auch gegossen worden sein kann. Das ist tatsächlich seine These.
Mein Gesamteindruck ist eigentlich, dass da eine Chance vertan wurde, weil Benedikt versucht, die Geschichten historisch zu erklären und dabei eigentlich vergisst, die dichterische Wahrheit, die innere Wahrheit mitzubedenken.
Wendet Jochen Flebbe ein. Er ist Neutestamentler an der Bonner Evangelischen Fakultät.
Dass es natürlich historische Anhaltspunkte gibt, dass Jesus gelebt hat und ein Kind war, das ist unbestritten. Dennoch geht es Matthäus und Lukas nicht darum, Geschichtsschreibung in unserem Sinn zu betreiben, sondern mit Bildern und Geschichten, die auch erfunden sind, zu zeigen, was Jesus ihnen bedeutet hat. Und das ist doch das Entscheidende, was Jesus bedeutet hat, was er uns bedeutet und nicht, was er historisch in irgendeinem Ort war.
Flebbe verdeutlicht die kritischen Einwände etwa an der Dreikönigsgeschichte.
Nehmen Sie die Magier. Die waren sicherlich nicht bei Jesus im Stall. Aber die Magier sind 66 zu Nero gereist und haben ihm gehuldigt. Und wenn Matthäus jetzt erzählt, dass die Magier Jesus huldigen, dann ist das doch eine Geschichte, die sagt, nicht Nero ist der große Herrscher, sondern Jesus ist der große Heilsbringer.
Engelerscheinungen? Jungfrauengeburt? Das seien für den Papst nicht einfach Legenden, meint Professor Söding.
Wenn man wirklich davon ausgeht, dass Gott den Menschen unendlich nahe kommt, kann man nicht einfach in die Welt der Ideen flüchten, sondern also wenn Gott wirklich sozusagen schöpferisch tätig ist, und das ist sozusagen der biblische Glaube überhaupt, dann sind gerade am Anfang und am Ende des Lebens sozusagen die empfindlichen Punkte, an denen Gott Fakten geschaffen haben muss. Und deswegen gibt es an der Stelle keine natürliche Erklärung und keine biologische Erklärung und keine medizinische Erklärung. Die gibt der Papst ja auch nicht, sondern sagt, da ist einfach ein Punkt erreicht, wo die Frage des Glaubens sich stellt.
Der evangelische Neutestamentler Flebbe entdeckt in den Evangelien die Hinweise auf die Einzigartigkeit Jesu, allerdings auf anderer Ebene.
Sie liegen nicht da, wo Benedikt sie sieht. Sie liegt nicht in der Jungfrauengeburt, sie liegt nicht bei den Magiern, sie liegt nicht in Bethlehem. Sie liegt zum Beispiel in der Selbstverkündigung Gottes. Jesus hat gesagt, mit mir ist das Reich Gottes da. Und das hat noch niemand getan. Das ist wirklich das Alleinstellungsmerkmal Jesu.
Wie die anderen Jesusbücher des Papstes löst auch der Weihnachtsband Kontroversen aus. Gerade wenn man ihn mit kritischen Augen liest, ist er dennoch lesenswert.
Hajo Görz hat das neueste Papstbuch gelesen. Es heißt, Jesus von Nazareth, müsste noch in den meisten Buchhandlungen liegen und kostet 20 Euro.
Dream. When you're feeling blue, dream, that's the thing to do. Just watch the smoke rings rise in the air, you find your share of memories there. Dream when the day is through. Dream and it might come true. Things never are as bad as they seem. So dream. Dream when you're feeling blue. Dream, that's the thing to do. Just watch the smoke rings rising there. You find your share. When the day is through, dream, and it might come true. Things never are as bad as they seem. So dream.
Sie hören WDR 5 mit Diesseits von Eden, aber wir gehen jetzt schon mal ins Jenseits, jenseits des Jahreswechsels. Am 10. Januar wird die Nachfolgerin oder auch der Nachfolger von Präses Nikolaus Schneider an der Spitze der evangelischen Kirche im Rheinland gewählt. Denn der geht Anfang März als Präses in den Ruhestand und bleibt nur noch im Ehrenamt Ratsvorsitzender der evangelischen Kirche in Deutschland. Christine Maria Purkert stellt die Kandidatinnen und den Kandidaten vor.
Die Bewerbungsliste ist klein und überschaubar, denn der Nominierungsausschuss der Synode hat lange getagt und wohl überlegt, wem er Chancen zutraut bei einer Kandidatur. Die Wahl fiel auf zwei bekannte Vertreter der Rheinischen Kirche, Vizepräses Petra Bosse-Huber und den Personaldezernenten Manfred Rekowski. Als Überraschung benannte der Ausschuss eine weitere Kandidatin, Ellen Überscheer, die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Was reizt die gebürtige Ostberlinerin am Rheinland?
dass das Rheinland überhaupt nicht hierarchisch ist, sondern wirklich die Dinge nur im Konsens entschieden werden können, ehrlich gesagt wie beim Kirchentag, das finde ich persönlich sehr reizvoll am Rheinland.
Die presbyterial-synodale Verfassung definiert das Präsesamt als eine Art Sprecheramt für gleichberechtigte Synodenmitglieder.
Für mich ist das immer noch ein Stück mehr Verwirklichung von reformatorischen Gedankengut, als es eine bischöfliche Struktur ist.
Auch für die beiden Nominierten aus der Rheinischen Kirche ist genau diese Struktur der Reiz für die Kandidatur. Vizepräses Petra Bosse-Huber.
Die evangelische Kirche im Rheinland, sie hat sehr selbstbewusste Gemeinden, sehr selbstbewusste Ehrenamtliche, tolle beruflich Mitarbeitende. Und gerade diese Vielfalt reizt mich sehr. Und die Traditionen und Milieus irgendwo zwischen Emmerich und Saarbrücken sind so verschieden, einschließlich der Frömmigkeitstradition, dass man ein richtiges kleines kirchliches Universum hat.
Das Präsesamt ist ja nicht mit Machtinstrumenten verbunden, sondern das ist ein Amt, das lebt von Kommunikation. Es bietet Gestaltungsmöglichkeiten, aber es ist nichts für Vorturner. Und es ist auch nicht so, dass der Präses den Masterplan aus der Tasche zieht und dann sagt, ich aber sage euch, sondern man muss sehr genau hinhören, was ist dran, was ist möglich. Man muss moderieren und das, finde ich, ist ein Leitungsstil, der mir sehr liegt.
Manfred Rekowski, der Mann im Bewerbertrio, leitet seit 2011 die Personalabteilung der Landeskirche. Zuvor war er 8 Jahre lang Superintendent in Wuppertal. Er ist nicht der Quotenmann auf der Bewerberliste, sondern steht für den noch frischen Bezug zur Basis der Kirchenkreise. Immerhin sind alle 38 Superintendenten und Superintendentinnen stimmberechtigte Synodale. So wie er betont auch Petra Bosse-Huber das Hinhören als wichtigste Qualifikation für das Spitzenamt.
Wo die Ressourcen ein bisschen schmaler werden, dann kommt es darauf an, die Kommunikation zu stärken. Das heißt, ich würde meinen ersten Auftrag darin sehen, die Gemeinden, die Kirchenkreise, viele der Menschen, die Verantwortung tragen in unserer Kirche, aber auch viele der Menschen, die außerhalb der Kirche in Staat und Gesellschaft aktiv sind, zu besuchen. Hinzugehen, zu hören, was beschäftigt euch, was sind eure dringenden Fragen und dann auch zu neuen Verabredungen zu kommen, Teams zu bilden. Wie packen wir das an?
Der Reformprozess ist schon weit fortgeschritten, doch die Verkleinerung der zweitgrößten deutschen Landeskirche bleibt weiter eine Herausforderung. Und so will auch Manfred Rekowski Einvernehmen nicht nur in Organisationsfragen erzielen.
Also ich will ein Beispiel nennen, wenn wir zum Beispiel über die Aufgabenkritik sprechen, dann kann das enden als ein nüchterner Sparprozess, bei dem wir sozusagen den Konkurs vermeiden. Das ist viel zu wenig. Ich finde, wir müssen uns damit befassen, wie wollen wir als evangelische Kirche in das nächste Jahrzehnt gehen. Da müssen wir uns neu sortieren und neu aufstellen. Und da müssen wir viele Kräfte in unserer Kirche bündeln.
Die Notwendigkeit, Reformprojekte zu Ende zu bringen, sieht auch Ellen Überscher. Allerdings sieht sie den Prozess auf dem Hintergrund ihres Aufwachsens in der DDR.
Vieles von dem, was in der DDR in dieser Situation der Säkularisierung unter dem Druck entwickelt worden ist, hat noch Potenzial für die Zukunft. Also was mich stört, ist diese Lähmung, die zum Teil zu beobachten ist. Ich glaube, dass die Kirche sehr viele Möglichkeiten immer noch hat. Und dass wir nach diesen Möglichkeiten zuerst suchen müssen und schauen müssen, was geht denn noch? Und nicht immer nur fragen, was geht eigentlich nicht mehr.
Sollte keine oder keiner der 3 Nominierten eine Mehrheit finden, können auf der Synode noch weitere Kandidaten oder Kandidatinnen gekürt werden.
Christina Pokert hat schon mal mit allen 3 gesprochen, mit den Kandidatinnen und dem Kandidaten für das Amt des Rheinischen Präses. Eine der Kandidatinnen, die derzeitige Vizepräses Petra Bosse-Huber, können Sie morgen am Heiligen Abend auch im ARD-Fernsehen sehen. Das Erste überträgt morgen um 16.15 Uhr einen Gottesdienst mit ihr aus der Immanuelskirche in Wuppertal.
Silvester und Neujahr in WDR 5.
Mitten in unserem Dorf lebte in alten Zeiten ein Holzschuhschnitzer mit Namen Hansel.
Als das Wünschen noch geholfen hat, zur Jahreswende erwärmt sie WDR 5 mit 1001 Märchen aus aller Welt.
Die Prinzessin sagt, sie würde gesund werden, wenn sie nur frische Kirschen zu essen bekäme.
2 gemütliche Nachmittage voller Abenteuer, Weisheit und Magie, präsentiert von großen Stimmen.
Ja, ja, riefen alle, das wird lustig.
Der große WDR 5 Märchenmarathon zum Jahreswechsel.
Morgen werde ich mich recht aller meiner Herrlichkeit freuen.
Als das Wünschen noch geholfen hat. An Silvester und Neujahr nachmittags von 2:15 bis 5:05.
Ich habe mich in den letzten Wochen immer wieder gefragt, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass im Advent immer schon die Weihnachtslieder gespielt werden? Die eigentliche Musik des Advents scheint auf manchem Weihnachtsmarkt zu kurz zu kommen. Deswegen möchte ich auch, dass Elena Griepentrog Ihnen nochmal schnell eben vier Adventslieder und deren Geschichte vorstellt.
Macht hoch die Tür ist wohl das Adventslied überhaupt. Es gibt kaum eine Gemeinde, in der es nicht gesungen wird. Das Lied stammt aus Ostpreußen. Es entstand 1623 zur Einweihung einer Kirche in Königsberg. Der Text des Theologen Georg Weißel hat einen starken biblischen Bezug. Die hohe Tür, das weite Tor, die Erwartung des Retters, das sind häufige Bilder im Alten Testament. Über die Wirkung des Liedes gibt es eine schöne Geschichte. In Ostpreußen soll es im 17. Jahrhundert den wohlhabenden Bürger Sturgis gegeben haben. Der hatte den Weg vom Armenhaus zur Kirche, der über sein Grundstück ging, einfach absperren lassen. Als er nun »Macht hoch die Tür« gesungen hatte, soll das Lied ihn so bewegt haben, dass er die Pforte tatsächlich wieder für die Armen öffnete. Weihnachtslieder feiern die Ankunft des Lichtes, die Geburt des Retters. Adventslieder aber spiegeln Sehnsucht und Hoffnung auf Erlösung wider. Sie sind häufig noch deutlich kirchlicher geprägt als viele populäre Weihnachtslieder. Ihre Texte beziehen sich oft direkt auf die Bibel. Das ist eines der ältesten Adventslieder. Es kommt ein Schiff geladen, mit einem Text aus dem 15. Jahrhundert. Das Bild des Schiffes ist typisch mittelalterlich beeinflusst. Damals wurde die schwangere Maria häufig mit einem Schiffsbauch gleichgesetzt. Sie trägt sozusagen die kostbare Fracht und muss nur noch entladen werden. Heute eher befremdlich, im Mittelalter aber war es ein übliches Bild. Eigentlich war »Es kommt ein Schiff geladen« ein ganz normales Kirchenlied. Erst der radikal-protestantische Pastor Daniel Sudermann schnitt das Lied auf den Advent zu und auf die weihnachtliche Hoffnung. Es war die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs. Die Menschen brauchten jedes Fünkchen Hoffnung. Leise rieselt der Schnee stammt aus einer ganz anderen Zeit. Der Pastor Eduard Ebel komponierte und textete es um 1900. Es ist ein typisches Beispiel für die Naturmystik, die damals in Deutschland weit verbreitet war. So sind der stille und starre See, der weihnachtlich glänzende Wald keine einfachen Naturbeschreibungen mehr, sondern stehen für die persönlichen Gefühle des Menschen. Die Seele findet ein Zuhause, Wärme und kommt zur Ruhe. In »Leise rieselt der Schnee« geht es nicht mehr in erster Linie um das christliche Weihnachten, sondern um heilige Nächte in einem erweiterten Sinn. Das Christkind, das bald kommt, am Ende jeder Strophe, wirkt deshalb fast wie angehängt. Allerdings hatte Pastor Ebel das Lied ursprünglich auch nicht als Adventslied komponiert, sondern als einfaches Kinderlied. Offensichtlich kam es nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei Erwachsenen so gut an, dass »Leise rieselt der Schnee« heute eins der beliebtesten Adventslieder ist. Tochter Zion ist ein Adventslied, das sich textlich direkt auf die Lesungen und Psalmengesänge der Adventssonntage bezieht. Nicht zu überhören sind in Tochter Zion auch die starken Bezüge zu den jüdischen Wurzeln des Christentums. Nach jüdischer Lesart ist die Tochter Zion das Volk Israel. Grundthema ist die Vorfreude Zions auf die Ankunft des Herrn. Auch sonst lässt sich der Text so jüdisch auslegen, dass Juden zur gleichen Melodie ein Chanukka-Lied singen, also ein Lied zum jüdischen Lichterfest. Die so eingängige, hymnenartige Melodie stammt dagegen von einem eher wenig gläubigen Komponisten, Georg Friedrich Händel. Der Theologe Friedrich Heinrich Ranke setzte den Text allerdings erst lange nach Händels Tod auf dessen Chorsatz. Händels Melodie passt offenbar immer. Im englisch- und französischsprachigen Raum bekam sie einen Ostertext verpasst. In Deutschland dagegen wird sie gern und oft zu Weihnachten gesungen. Eigentlich jedoch ist Tochter Zion ein klassisches Adventslied.
Die Geschichten zu vier Adventsliedern und ihrer Entstehung hat Hans-Elena Griebendruck erzählt. Weihnachten, das heißt hell erleuchtete Städte während der dunkelsten Jahreszeit. Gerade haben wir ja den dunkelsten Tag des Jahres hinter uns. Und da passt das Lichterfest mit Weihnachtsbäumen, Lichterketten und Strahlern ja wunderbar rein. Ein Problem haben aber die Menschen auf der anderen Seite der Erde, auf der südlichen Halbkugel. Die müssen Weihnachten im Sommer feiern. Aber Lichterketten am hellsten Tag des Jahres, Weihnachtsbäume am Strand, das passt, finde ich, so gut wie Glühwein in der Hitze. Julio Segador erzählt, für einen Europäer ist es gar nicht so leicht, in Buenos Aires in die richtige Weihnachtsstimmung zu kommen.
Weihnachten am anderen Ende der Welt, in Argentinien. Statt Schneechaos, Hitzewelle, Eiscreme statt Eisglätte, kalte Getränke statt Glühwein. Vieles ist anders, wenn Europäer das gewohnte Weihnachtsfest bei hochsommerlichen Temperaturen verbringen. Eduardo aus Spanien besucht seinen Enkel in Buenos Aires. Irgendwie fehlt ihm etwas. Das ist alles ziemlich seltsam. Weihnachten ohne Schnee ist doch eigentlich gar nicht möglich. Sehr seltsam, aber doch auch angenehm. Und auch er darf beim Weihnachtsfest in Argentinien nicht fehlen, Papa Noel, der Weihnachtsmann. Die Kinder sollen ihre Wunschzettel in die Tüte stecken, die er mitgebracht hat, sagt er. Für Papa Noel, der im wirklichen Leben Ricardo heißt, ist sein Auftritt als Weihnachtsmann eine schweißtreibende Angelegenheit. Im dicken roten Kostüm mit weißem Rauschebart. Und das alles bei über 30 Grad.
Se pasa mucho calor. Hay que soportarlo.
Ziemlich heiß sei ihm, meint er. Er halte es kaum aus. Elvira, eine ältere Dame, lacht und schüttelt den Kopf.
Totalmente ridículo eso. Porque acá tendría que estar en bikini.
Ich finde das ganz schön lächerlich. Der Weihnachtsmann müsste hier eigentlich im Bikini auftreten. Die Frauen, die daneben stehen, können sich vor Lachen kaum noch halten. Doch Weihnachtsmann Ricardo hält dagegen. Wir halten uns an die europäischen Traditionen. Wir essen spanischen Turon, Nüsse, Mandeln. Das alles isst man ja eigentlich im Winter. Aber so ist eben die Tradition. Der 11 Millionen Einwohner Moloch Buenos Aires hat sich richtig weihnachtlich herausgeputzt. Überall in den Straßen hängen Girlanden, bunte Lämpchen leuchten und aus den Geschäften dringen bekannte Melodien. Richtige weihnachtliche Stimmung kommt dennoch kaum auf. Statt roter Kältenasen tragen die Leute Schweißflecken unter den Achseln. Und manch ein Porteño, ein Bewohner der Stadt, würde gern mal Weihnachten bei Minusgraden und viel Schnee verbringen. Ines hat da so eine Ahnung. Ich stelle mir vor, die Leute in Europa essen leckere Sachen, sind warm angezogen und gehen ganz früh ins Bett. Was in Argentinien nicht der Fall ist. Hier wird das stille Fest von ohrenbetäubendem Krach begleitet. Die Menschen sind laut, der Verkehr sowieso. Und daran muss man sich auch erst einmal gewöhnen. Feuerwerk an Heiligabend, aber mit einem guten Wein und einem Asado, dem typischen argentinischen Grillfleisch, ist das gar nicht so schwer. Damit hält man sogar die weihnachtliche Hitze aus.
Julio Segador war das aus der Hitze am anderen Ende der Erde. Also, was bleibt über von Weihnachten? Ohne Schnee und Licht und ohne Weihnachtsbaum und vielleicht ohne Krippe. Naja, vielleicht hatten wir die eine oder andere Antwort in dieser Sendung. Gott ist sowohl ein Er als auch ein Es. Der Flüchtling gehört mit in die Krippe. Das Adventslied spiegelt die Sehnsucht, das Weihnachtslied die Erfüllung. Und der Papst erklärt in seinem Jesusbuch die biblische Geschichte ziemlich wörtlich. Das hat, glaube ich, auch unser kleiner Julian getan. Er hat ein Weihnachtslied etwas wörtlich genommen.
Kinderwunder, 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 Kinderwunder.
Fertig! Was soll das denn sein?
Nun lass doch mal sehen, Julian. Was hast du gemalt?
Weihnachten. Weihnachten malen geht mit Sternen und einem Esel und einem Ochsen und Maria und Josef und dem Jesuskind und...
Lena, das kann doch jeder machen, wie er möchte. Wer ist denn der kleine, dicke, freundliche Mann da, Julian?
Das ist Ovi.
Ovi?
Ja, Ovi. Und wer soll das sein?
Julian, wer ist denn das?
Der ist in der stillen Nacht. Kennst du doch. Stille Nacht...
heilige Nacht, Gottes Sohn, oh wie lacht.
Kinderwunder.
Julian, Lena und ihr Papa, das war's für heute aus dem Diesseits von Eden. Am ersten und zweiten Weihnachtstag hören Sie uns übrigens um 9.20 Uhr wieder. Und nächsten Sonntag blickt Wolfgang Mayer hier nochmal um 8.20 Uhr zurück. Der Jahresrückblick aus der Welt der Religionen. Ab dem neuen Jahr aber hören Sie uns nicht mehr nur an Feiertagen, sondern immer um 9.20 Uhr. Ich möchte Ihnen das kurz erklären. Wir möchten uns nämlich nicht selbst Konkurrenz machen. Das Lebenszeichen der WDR-Religionsredaktion läuft immer um 8.30 Uhr auf WDR 3. Und jetzt oder künftig kommen wir uns nicht mehr ins Gehege. Hat ja auch was. Ich heiße Theo Dierkes und wünsche Ihnen heute einen schönen Sonntag und nächste Tage schöne Feiertage.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.